Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich habe es dem Thomas vorher gar nicht gesagt, wir haben heute passend, morgen ist ja der 11.11., passend dazu haben wir Folge 333. Also wir bewegen uns hier voll auf karnevalistischer Schiene. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Sendung auch so irgendwie einfließen lassen sollten.
Ja.
Ja?
Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend, genau.
Ja, ich weiß nicht, ob der 11.11. diesem Jahr so ein fröhlicher Tag ist wie sonst auch.
Nee, ich glaube eher nicht. Also es wird zumindest, gibt's hier, werden die Hashtags in der Stadt verteilt. Ich weiß gar nicht, da sind wir nicht dabei oder irgendwie sowas, keine Ahnung, so ganz komische Sachen. Das ist ja dem Rest der Republik eh sehr schwer klar zu machen, was sich an diesem Tag hier abspielt. Hast du mal Karneval gefeiert so?
Nein.
Ich sag mal so, für einen Norddeutschen ist das ja auch schwer zu verstehen, was das hier soll.
Und, so ist es. So ist es, ja.
Aber es gehört hier halt damit zu irgendwie, und wenn man das mal abseits der Touri-Ströme auch so ein bisschen miterlebt hat, dann kann das nett sein. Und es hat durchaus, es hat einige wenige Aspekte, denen ich etwas abgewinnen kann, ohne dass ich jetzt hundertprozentig dahinter stehe. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? 11.11., genau, 333 bei Isos Keilerei. Aber wenn ich Folge 333, welches wäre auch die fast perfekte Nummer, um diese etwas kuriose Saison abzuschließen oder abzurunden? Abschließen werden wir sehr wahrscheinlich nicht, das machen wir ja irgendwann später mal, aber eigentlich hieß ja früher die Regel, 31. Oktober, Saison ist zu Ende, 1. November, die neue fängt an. Auch das ist dieses Jahr auf den Kopf gestellt worden.
Ja, interessant, wie dann auch viele Profis wann die dann einsteigen wollen in die Vorbereitung für die neue Saison, weil ist ja auch nicht mehr so lange hin.
Ja, naja, andererseits, ne, müssen wir erstmal gucken, wann die neue Saison anfängt. Da steht ja auch alles noch so ein bisschen in den Sternen, wann, wo, wie der Saisoneinstieg gewählt ist. Ich glaube, da werden noch einige Profis und Teams noch in der Situation sein, naja, wo sie sich selber nicht ganz klar im Klaren sind, wie es da weitergeht oder ab wann es weitergeht und wo es weitergeht und wie die Mannschaften dann wahrscheinlich aufgeteilt werden. Das ist für viele Teams wird das ja wahrscheinlich auch so nach dem Motto, ja, wir haben aus der letzten Saison Sachen gelernt und versuchen die dann anzuwenden. Aber ich denke mal, da sollten wir uns darum kümmern, wenn wir den Deckel auf diese Saison gemacht haben. Und Deckel auf diese Saison bedeutet in diesem Fall Deckel auf die Vuelta, die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen ist und die es jetzt noch heißt zu besprechen und abzuschließen und unsere Meinung dazu kundzutun, würde ich behaupten. Sagen wir noch kurz, ich gebe mal so Zusammenfassung, wo wir standen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, die Leute dort abzuholen. Wir hatten uns das letzte Mal nach dem Einzelzeitfahren, glaube ich, verständigt, wo ja Carapaz und Roglic zum 12. Mal ihr Trikot gewechselt hatten, also wieder Primož Roglič im Trikot des Führenden. Es waren 39 Sekunden. Eindeutig und ganz klar weiß ich noch, dass wir uns in der letzten Sendung, das war am vergangenen Dienstag, festgelegt hatten, du Primož Roglič, also Team Roglič, ich Team Carapaz. Boah, und wie so oft in solchen Situationen macht es mehr Sinn, auf dich zu hören, aber da der Weg dorthin, wollen wir noch kurz durchgehen. Mittwoch hatten wir eine Sprintankunft angekündigt. Nee, hatten wir Sprint angekündigt? Ich glaube, wir hatten so gesagt.
Boah, Sprint oder Flucht?
Ja, also wenn ich die Etappe mir jetzt anschauen würde und wüsste nicht, wie es ausgegangen ist, wäre das auch genau das, was ich gesagt hätte. Sprint oder Flucht? Und ja, im Prinzip ist es das auch geworden. Eine Flucht zuerst und dann ein Sprint von ein paar wenigen.
Ja, vorne ist eine Spitzengruppe durchgekommen, es waren 6 Mann und am Ende haben 4, nämlich Dylan van Baarle, Zdeněk Stieber, Michael Woods und Tim Wellens, den Sieg unter sich ausgefahren. Und das Besondere an dieser Etappe, beziehungsweise an dieser Zielanlage war, dass das Ziel in einer Kurve war. Und man sieht es auch so ein bisschen, wenn man bei Pro Cycling Stats das Siegerfoto anguckt, also Tim Wellens, der die Etappe gewonnen hat, am Ende jubelt so ein bisschen in Schieflage und der hat sich das wahrscheinlich vorher genau angeguckt bei Google Maps, dieses Finale, und wusste, dass er im Prinzip ab 300 Meter vor dem Ziel vorne sein muss und dann kaum noch zu überholen ist. Und so war es dann auch in dem Sprint. War eigentlich, denke ich, Michael Woods der Stärkere, nur der war völlig perplex, als dann plötzlich er überholen wollte und da eine Kurve kam und das Ziel da war.
Ja, also auch immer wieder ein Zeichen dafür, es schadet nicht, Streckenkenntnis zu haben. Also es ist nie schlecht zu wissen, wo es lang geht. Ich glaube, ich habe mir es auch über die Tage mal im letzten Kilometer auf der Vuelta-Seite angeguckt. Ne, da wird ja oftmals auch der letzte Kilometer angezeigt und ich meine, da war es auch so, dass man zumindest da hätte schon sehen können. Ne? Also es waren jetzt keine Informationen, die jetzt in irgendeiner Form geheim gewesen wären. Das war die Etappe 14, ne?
Mhm.
Ja, genau. Ich verifiziere nochmal, was ich gerade sage, dass das nicht kompletter Kokolores war, aber ich meine, da wäre das auch schon so zu sehen gewesen. Irgendwo habe ich das mal gesehen. Und was hier? Nee. Irgendwo könnte man es sehen. Und ja, da muss man auch einfach mal sagen, okay, Streckenkenntnis ist einfach vonnöten und kann hilfreich sein. Ansonsten, denke ich mal, kann man zu der Etappe, wie auch zu einer späteren Etappe, die noch kommen wird, einfach nur sagen, okay, schöner Sieg für Tim Wellens, Gratulation. Ansonsten hat sich unter den ersten 15 hat sich nur Gaudu ist vor Bennett reingekommen, George Bennett, einen Platz nach hinten, eine Sekunde Unterschied jetzt, aber ansonsten Primož Roglič, Carapaz, die ersten 10 überhaupt nichts. Vielleicht nochmal kurz an der Stelle, Hugh Carthy auf 3, den Martin, für Henrik Mass auf 5, Wout Poels 6, Felix Großschartner vom Team Bora auf 7, Valverde grundsolide 8er, Vlasov 9 und De La Cruz 10. Ja, das so mal als kurzer Überblick. Dann kam Etappe Nummer 15. Das war dann auch, hat mir, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach auch mal gesagt, dass das eine Sprinterankunft geben wird. Weil das war ja schon von diesem, ich glaube, wir hatten gesagt, es könnte sein, dass wenn, nee, wir hatten gesagt, es könnte sein, dass wenn sich auf diesem welligen Stück von Kilometer ungefähr nach 2/3 nach oben sich eine Gruppe absetzen könnte, ist durchaus, und die genug Vorsprung haben am letzten Berg, die sich ins Ziel retten können. Das erinnere ich noch. Oder meine ich
mich? Ja, also dieses Finale, also es war eine Mammut-Etappe mit 230 Kilometern und das Finale im Prinzip Kilometer 140 bis Kilometer 212, also rund 80 Kilometer, war tendenziell immer leicht ansteigend. Und es gab einen Drittkategorieberg, den man bei Kilometer 212 erreicht hat noch. Und danach ging es prinzipiell nur noch runter ins Ziel. Aber der war mit 7 Kilometern, zwar nur 4%, aber war doch nochmal ganz schöner Scharfrichter, vor allem vor dem Hintergrund, dass da den ganzen Tag geregnet hat.
Mhm.
Und ja, hinten hat sich dann doch eine Mannschaft gefunden, die dann nachgefahren ist, nämlich Bora dann auch. Die wollten es auf einen Sprint ankommen lassen und ja, aber vorne war eine Ausreißergruppe, die war immer so in Schlagdistanz zum Feld noch, aber einer hat sich dann da abgesetzt, nämlich Mattia Cattaneo, und ja, der ist dann aber auf diesem letzten Flachstück hat er keine Chance mehr gehabt gegen die Teams, die im Feld gearbeitet haben. Da war dann das Problem, dass die, ja, Sprinter im Finale keinen Helfer mehr hatten, also es war total chaotisch, dieser Sprint, der dann auch so leicht bergauf führte, und man sieht bei sowas halt wieder, dass in einem Sprint nach über 200 Kilometern völlig andere Gesetze gelten als bei einem Sprint nach 150 Kilometern, weil normalerweise würde man sagen, Pascal Ackermann hat das fast auf sicher, wenn Sam Bennett nicht dabei ist, aber Jasper Philipsen war dann doch schneller.
Mhm. Und sehr erfreulich aus deutscher Sicht, Yannick Steimle, den ich so gar nicht auf dem Schirm habe, um ehrlich zu sein, der Koenig Quickstep-Fahrer vom Team Vollarbeit gekommen jetzt auf den 3. Rang. Ist wahrscheinlich auch seine beste Platzierung. Bei einer Grand Tour sowieso, aber also okay, Österreich-Rundfahrt letztes Jahr was gewonnen, 2 Etappen, aber ich glaube mal so ein 3. Platz bei der Vuelta, das wird er sich selber schon.
Ich meine, er war ja letztes Jahr schon Stagiaire, also Praktikant. Bei der König Quickstep hat dieses Jahr seine erste Saison als Profi da bestritten. Und jetzt bei der Vuelta durfte er dann auch nochmal bei einer Grand Tour rein. Also ja, ein sehr endschneller Fahrer auch.
Und jetzt mit 24 Jahren, das erste richtige Profijahr, ist so ein Spätberufener anscheinend, ne? Also Naja, okay, Spätberufener klingt jetzt auch blöd, aber ne,
ist im Verhältnis zu den Wunderkindern, die es im Radsport gibt.
Ja, genau, genau, ja, genau. Also klingt blöd, also
20
aber.
20 ist da ja der neue Maßstab.
Ja, 20 ist das neue 25. Früher war das ja so je Olla, je Dollar und jetzt geht es wieder in eine andere Richtung. Mal gucken, wenn das Pendel auch wieder zurückschlägt und die Chris Horners der Welt wieder auf die Tapete kommen. Auch da wieder, ne, an der Gesamtklasswertung hat das nichts geändert. Die Profi, die Titelaspiranten haben sich da natürlich zurückgehalten. Und ja, ersten 15 Plätze nichts, weil da kam ja auch noch etwas auf sie alle zu, auf das wir uns auch sehr freuten. Und das sollte in Etappe Nummer 16 seinen ersten ja, Aufgalopp haben sozusagen. Ja, und da hatten wir dann schon, meine ich, gesagt, schade ein bisschen, ne, Etappe 16 schwierig. Danach Etappe 17 super schwierig, dass das in dieser Reihenfolge dann doch so dazu führen wird, dass es auf der 16. Etappe, ich will nicht sagen, zu einem Stillstand kommt, aber dass vielleicht doch nicht alle All-In gehen schon und so Attacke fahren, wie sie es vielleicht müssten, weil sie immer noch einen Ast in der Hinterhand wähnen.
Ja, auch auf dieser Etappe 16 von Salamanca nach Ciudad Rodrigo, 162 Kilometer, war jetzt nicht so sonderlich viel an Favoritenaktionen geboten. Also klar, eine Mannschaft wie Movistar hat es da wieder probiert, aber am Ende doch ohne Erfolg, also da irgendwie einen der großen Favoriten zu eliminieren, haben dann wahrscheinlich so ein bisschen insgeheim darauf gehofft, dass man Valverde da den Sprint anfahren kann. Ja, aber Valverde hat in diesem Sprint einer großen Gruppe heraus ein Mann eigentlich gefehlt, weil er musste, also ich weiß nicht, ob er es musste oder ob er einfach einen taktischen Fehler gemacht hat, ist einfach ja, viel zu früh losgefahren, ansonsten hätte er die Etappe, glaube ich, gewonnen.
Mhm. Ja, aber fand so insgesamt, ich will nicht sagen, dass es eine enttäuschende Etappe war, aber also irgendwie hätte ich mir schon gehofft, dass irgendein Fahrer schon es doch nochmal versucht und nicht nur auf die letzte Karte setzt, also auf diesen letzten Tag, weil ich finde es immer traurig, weil alles auf eine Karte setzen, wenn du noch zwei Karten in der Hand auf der Hand hast, finde ich halt irgendwie doof, weil ne, dann.
Naja, Ineos und Carapaz, die haben es ja zumindest mal so ein bisschen probiert, aber da kommen wir später nochmal dazu, dem fehlte einfach jegliche Unterstützung.
Ja. Ja, trotzdem. Also ich hätte mir da mehr gewünscht, also das war. Ich meine, All-In gehen kannst du an dem Tag auch nicht, aber dich immer nur auf das Letzte verlassen, ist halt auch doof. Und ja, im Gesamtklassement ergab sich deswegen mal wieder unter den ersten so 17, 18 Plätzen nix, außer Spesen nix gewesen. Alles gleich, gut, machen wir weiter. Bedauerlich, wie ich finde. Aber Etappe Nummer 17 sollte dann der alles entscheidende Scharfrichter sein. Dort sollten die Karten neu gemischt werden. Dort sollte alles anders werden. Dort sollte alles auf den Kopf gestellt werden. Und das war am vergangenen Samstag, heute Dienstag. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe zwischendurch, also ich konnte Teile der Etappe sehen, live, und habe dann hinterher nochmal die Zusammenfassung beziehungsweise den Rest mir angeschaut, weil ich mir gemerkt habe, okay, bis hier ist es geschaut. Ich beschreibe mal bis Kilometer 35, wo ich gesehen habe. Ich musste mir mehrfach die Augen wischen und den Kopfhörer, weißt du, kennst du das, wenn man so Kopfhörer mal so kurz durchpustet, weil man nicht sicher ist, ob man richtig hört. Ich hatte bis zu dem Eindruck, bis zu der Stelle den Eindruck, dass das Team Movistar da eine taktische Meisterleistung an den Tag legt, die man aus Spanien einfach so nicht gewohnt ist.
Ging mir ähnlich, also wir haben das.
Oh Gott, ich habe eine kluge Sache gesagt. Preise den Herrn, 10.11.2020. Nee. Ich dachte, was ist denn da los?
Ja, ging mir ähnlich, also die haben das recht gut gemacht, also hatten da Leute vorne in der Fluchtgruppe drin.
Direkt zwei. Und, direkt zwei.
Ja.
Gar nicht nötig für die Mannschaftswertung, hatten sie doch was sicher.
Ja, aber dann haben sie es natürlich dann wieder krachend eingerissen zum Schluss, muss man ganz ehrlich sagen. Weil dann ist Marc Soler aus dem Feld rausgefahren am vorletzten Berg, hat attackiert und wollte dann nach vorne fahren. Und als dann Soler attackierte, dachte ich mir, okay, auch noch alles taktisch super richtig.
Ja. Wenn ich unterbreche, weil das war auch der Zeitpunkt, ne, ich glaube, das war so bei Kilometer 30 ungefähr. Kann das sein? 30, 35?
Ja, kommt hin.
Ja, weil da dachte ich auch, Moment, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also, wie liegt, dann habe ich nochmal schnell nachgeguckt, ne, okay, wie liegt Marc Soler? Ist der vielleicht noch irgendwie in Reichweite? Also, kann der jetzt noch was reißen? Macht das in der Hinsicht Sinn? Habe ich geguckt, nö, das macht keinen Sinn. Dann dachte ich mir, okay, dann legen die den, setzen sie den jetzt vielleicht noch vor die Hauptgruppe, so als erweiterte Relaisstation, das schönste Wort, was jemals irgendwo erfunden wurde, für Henrik Maas. Das heißt, Henrik Maas wird jetzt relativ schnell auch attackieren, hängt sich an Soler dran, der schleppt ihn nach vorne, dann schleppen die ihn noch. Also das war so meine Überlegung. Da dachte ich, wenn das klappt, Hut ab, dann aber so, jetzt du.
Genau das hätte ich mir halt auch gedacht. Also ich hätte vielleicht so gedacht, in diesem zweitletzten Berg vielleicht jetzt noch 3-4 Minuten, dann fährt Henrik Maas los, schließt so Marc Soler auf und dann hatten die ja noch vorne einen anderen Fahrer, ich glaube Erbiti war das?
Noch zwei hatten die vorne, glaube ich sogar.
Ja, und dann jedenfalls schließen beide dann im Schlussanstieg auf und können dann noch ein bisschen gezogen werden und wenn halt Henrik Maas noch hätte irgendwie in Richtung Podium fahren wollen auf der Etappe, dann hätte er es halt von weit weg probieren müssen, also mit einer unkonventionellen Taktik. Das war alles gut bereitet und Henrik Maas war ja an dem Tag auch nicht so schlecht drauf, wie man später gesehen hat und umso unverständlicher war es dann, dass da so gar nichts passiert ist.
Ja, das ist einfach so weiter vor sich hergetröpfelt und jeder, der zumindest die gleichen Gedanken, also wir hatten ja zumindest die gleichen Gedanken, deswegen wären wir auch nicht die Einzigen gewesen sein, das würde mich sehr wundern.
Und man hat ja auch gesehen, an dem Tag hätte keiner so richtig danach fahren können. Also Jumbo-Visma, da war Primoz Roglic dann im Schlussanstieg auch recht früh für deren Verhältnisse isoliert. Also ja, die Helfer waren alle recht schnell weg und ansonsten war halt auch kein Team in der Lage, da großartig noch Tempo zu fahren. Ich kann mich erinnern, da war der Einzige, der mal konstant über ein paar Kilometer gefahren ist, Ide Schelling von Bora.
Mhm, ja. Also ganz komische Situation. Also ich fand das wirklich sehr, sehr kurios, dass da nicht mehr passiert ist. Ne? Also Henrik Maas, man hat das ihm wirklich auf dem Präsentierteller hingelegt und ich dachte auch, okay, wenn Henrik Maas, also das war so, als er so leer weggestiefelt ist, das war so die Gelegenheit für irgendeinen anderen, also hätte sich jetzt natürlich ein Carapaz da hinten dran gehängt, dann wäre das alles anders ausgegangen. Aber auch, und bei Hugh Carthy wahrscheinlich auch noch, aber dass da überhaupt keiner irgendetwas versucht hat, ne?
Da war im Prinzip wie ein Elfmeter, den du nur noch ins leere Tor schießen musst.
Ja, ne? Denn Martin hätte ich auch vielleicht noch erwartet, dass der es vielleicht, ne? Warum nicht? Ey, der gammelte auf dem vierten Platz, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch rum, ne? Ob du jetzt Vierter wirst oder Siebter, das ist dann auch Schnuppe, denke ich mir dann immer, ne?
Aber um ehrlich zu sein, hätte ich diese Taktik von Movistar eher von Ineos an dem Tag erwartet.
Ja, ja, auf jeden Fall, klar.
Man muss mal ganz ehrlich sagen, die hatten, fand ich, nicht so die Mannschaft dafür, um überhaupt irgendwie was auszurichten. Aber wenn, dann hättest du noch mit der Taktik irgendwie was machen können. Und da fand ich es auch vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob er es überhaupt nicht probiert hat, aber von dem Chris Froome dann auch ein bisschen schade, dass der sich da nicht hundertprozentig noch aufgeopfert hat.
Ja, bei Froome denke ich mir immer noch so, wer weiß, was da alles, ne, also ich glaube, da steckt mehr so viel drin oder, wie soll man sagen, da kennt man ja nur die Hälfte der Geschichte, sag ich mal vorsichtig, wenn man überhaupt ein bisschen was davon kennt. Ne, insofern finde ich das noch alles, also den nehme ich jetzt am ehesten noch raus von den anderen, ne, aber ein Amador hätte da vielleicht auch noch mal ein bisschen was machen können. Sosa, also die sind jetzt vielleicht nicht mit der 1A-Garde da unterwegs gewesen, die sie sonst hätten aufbieten können, ne? Aber ein Carapaz hat nicht ohne Grund auch schon eine Grand Tour gewonnen. Und wie hast du es in irgendeiner Nachricht an mich formuliert, mit so einer Trümmerhaufen Ineos unterwegs? Das schönste Bild, was ich finde, dass Ineos bei der ganzen Vuelta abgeliefert hat, wie Carapaz am Ende seinen zweiten Platz vor den ecuadorianischen Fans da gefeiert hat. Weiß ich, die Bilder hast du wahrscheinlich auch irgendwo gesehen.
Ja.
Also das hat mich für ihn persönlich gefreut, aber das waren wirklich die schönsten Bilder, weil der Rest war wirklich jetzt...
Ich fand, dass das also wirklich das schlechteste Ineos-Sky-Team, das ich irgendwie mal seit der Gründung dieser Mannschaft bei einer Grand Tour rumfahren sehen habe. Weil da war wirklich jetzt also keiner dabei, der Carapaz noch irgendwie im Finale zur Seite stehen konnte. Und ich wage mal zu behaupten, also mit der stärkeren Mannschaft hätte die Vuelta auf jeden Fall gewonnen.
Es war halt kein. Ich finde in dem Zusammenhang das Wort Mannschaft zu benutzen, das ist schwierig. das war irgendwie, also Carapaz, Froome, das man hat nie wirklich das Gefühl gehabt, dass die als Team auftreten, weißt du? So als Einheit, wenn man das jetzt ein bisschen pathetisch sagen möchte.
Ja, aber um es dann, apropos Carapaz, der war ja dann derjenige, der dann attackiert hat, beziehungsweise Yukasi hat erst attackiert und war alle wieder dran und Carapaz nochmal richtig heftig drüber gefahren, hatte man ihm gar nicht mehr zugetraut, nachdem er ein paar Kilometer vorher schon in den hinteren Positionen dieser Favoritengruppe war und die Attacke hat es wirklich in sich, also man hat da auch gleich gesehen, da kann keiner mehr mitfahren und hat dann auch substanziell innerhalb von 1-2 Kilometern gleich richtig Vorsprung rausgeholt, nur in Richtung Ziel hin. Hat das dann nicht mehr so richtig ausbauen können, so ist am Ende dann, ja, 24 Sekunden Rückstand geblieben sind auf Primoz Roglic. Und der konnte sich mit Hilfe zum einen vom Team Movistar, die da Führungsarbeit gemacht haben, und durch Lennart Hofstede, den er noch in der Spitzengruppe gehabt hat, einen Mannschaftskollegen, über die Runden retten.
Ja, also. Ich sag mal so, mit Roglic trifft es jetzt niemanden, der es nicht, er hat verdient gewonnen. Punkt. Er war als erster in Madrid.
Aber da gab es ja dann hinterher auch große Diskussionen darum, ob jetzt da Movistar Carapaz hinterhergefahren ist, weil die haben ja da auch noch eine Rechnung zu begleichen.
Welche Rechnung wäre das?
Naja, Carapaz hat ja einen ziemlichen Trümmerhaufen oder Scherbenhaufen bei Movistar im letzten Jahr böses Blut hinterlassen mit seinem Wechsel, als er die Zusage angeblich schon für eine Vertragsverlängerung gemacht hat bei Movistar und dabei ja wohl schon Mitte Mai bei Ineos unterschrieben hat. Und daraufhin hat ja Herr Unzue gesagt, alle Fahrer, die irgendwie bei einem gewissen Fahrermanager, nämlich Giuseppe Acquadro, Vertrag sind, die mögen doch bitte dem Team fernbleiben, die werden nicht mehr geholt und mögen auch bitte das Team verlassen. Und ja, auf der anderen Seite ist es dann vielleicht irgendwie so, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt auch selbst rein. Also so war es halt bei Carapaz vielleicht so. Also der hat da gedacht, er staubt das große Geld ab, aber verliert dann ein Jahr später die Vuelta, weil er vielleicht nicht mehr bei Movistar ist.
Ja, klar, aber andererseits, also ich finde ja auch den Radsport gerade durch solche Zusammenhänge interessant. Ne? Und ich hatte das jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, also Carapaz, klar, letztes Jahr Movies, aber dass das so ein bösen Ausgang ist, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Und wenn das dazu führt, dass die Movies hinterherfahren, ey, ist da ein bisschen mehr, noch mehr Salz in der Suppe und für Leute, die es schauen, interessanter. Ich hatte den Eindruck, dass Carapaz sich über seinen zweiten Platz da doch eigentlich auch ein bisschen, also er wirkt jetzt nicht komplett
zertrümmert. Hat er sich darüber gefreut,
aber ich glaube, der hatte, also zumindest so wie ich das im Ziel auf mich wirkte, glaube ich eher, dass er sich darüber gefreut hat, den zweiten Platz zu gewinnen, anstatt den ersten zu verlieren. Natürlich hätte er auch lieber das Ding abgeschossen. Und natürlich, wenn er mit den Movies gewonnen hätte, wäre er ein glücklicher Carapaz. Aber am Ende des Tages, es ist ein Profi. Und wenn die anderen ihm das doppelte Gehalt geben, dann geht er dahin. Ne? Und da finde ich das auch ein bisschen, ganz, ganz kleines bisschen schwierig, wenn so Mannschaften dann andererseits sagen, ja, ne, also das nicht genauso profimäßig aufnehmen.
Naja, auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, Movistar ist dann gefahren, weil Dan Martin ja hinter der Gruppe war, in der sich Enric Mas befand. Und man wollte dann versuchen, vielleicht noch Enric Mas von Platz 5 auf Platz 4, den Dan Martin inne hatte, vorzubringen, aber ja, da weiß man jetzt nicht hundertprozentig genau, was da dahinter steckt, aber ich stelle mal eine These auf, wie gesagt, mit Carapaz im Team Movistar hätte die Vuelta gewonnen.
Ja, klingt jetzt nicht unschlüssig, aber auch da wieder, ne, wenn das Team Movistar mit einem, wie soll man sagen, mit einem Augenzwinkern gesagt hätte, wir sind natürlich nur gefahren, um den Martin von Platz 4 rauszuholen oder Enric Mas auf die 4 zu bringen. Ja klar, wenn die mir da einen vom Pferd erzählen, weil sie Carapaz noch einen auswischen wollen. Das finde ich auch völlig, ist ja nachvollziehbar, ne? Wenn da der Teamchef menschlich enttäuscht war und sagt, deswegen fahren wir hinterher. Das gehört zum Sport ja auch irgendwie mit dazu. Ne? Man trifft sich immer zweimal, aber deswegen mögen wir den Radsport ja auch, denke ich mal. Also ich zumindestens.
Ja, aber ich habe da heute zu der Sendung halt im Vorfeld noch mal ein bisschen so recherchiert, weil mir diese Geschichte auch nur noch so dunkel in Erinnerung war, dass dieser Konflikt mit diesem Fahrermanager und Unzue halt schwelte und dadurch halt der eskaliert ist, dass Carapaz die Mannschaft verlassen hat. Und da habe ich mal so ein paar Artikel durchgelesen auch. Und da gibt es ja ganz erstaunliche Sachen. Also der Giuseppe Aguado, dieser Fahrermanager, war immer sowas wie das Diamantenauge von Unzue. Das war derjenige, der
ihn... das Diamantenauge. Ah, das ist ein schönes Wort.
Er war derjenige, der ihm die ganzen Talente da in die Hände geleitet hat, die er aufgespürt hat und alle beim Team Movistar untergebracht hat. Und jetzt ist es so, jetzt schickt er die Fahrer eher, also seine eigenen Fahrer bringt er tendenziell beispielsweise eher beim Team Astana unter. Also wenn man da an so einen Aramburu denkt, der bei ihm unter Vertrag ist, oder auch so ein Oscar Rodriguez, den er da jetzt hingebracht hat, und ist halt einer, der da diese ganzen südamerikanischen Fahrer vertritt. Und da habe ich noch eine ganz andere spannende Anekdote gelesen, irgendwo in einem Artikel. Da hieß es, es gab ja mal den Fall, dass, wenn du dich dran vielleicht noch dran erinnerst, ich glaube vor der letzten oder vorletzten Vuelta war das, wo wirklich in letzter Minute beim Team Ineos Kenny Elisson aus dem Kader gestrichen wurde und durch David de la Cruz ersetzt wurde.
Der hatte doch, saß da schon fast auf, der saß da schon am Flughafen oder sowas, ne?
Ja, genau. Und da hieß es dann auch in diesem Artikel, dass wohl besagter Giuseppe Aguado dafür gesorgt hat, dass so viel Druck gemacht hat bei dem Team, weil de la Cruz noch keinen neuen Vertrag hatte, dass der doch bitte die Vuelta fahren möchte und nicht Kenny Elisson.
Okay.
Also so viel Einfluss scheint er zu haben und so mächtig zu sein.
Wir sollten auch sowas machen. Also, ich werde das Diamantenauge von Köln, ja, und du wirst das Rubintrüffelschwein von München. Oder ich kann auch das Trüffelschwein werden. Also Rubin, das ist völlig okay. Genau, vielleicht.
Das ist ganz interessant so bei den Teams. Also da gibt es ja jetzt, mittlerweile ist es ja schon so, dass die großen Teams teilweise jetzt in dem Teich fischen, wo eigentlich so ein Gianni Savio beispielsweise immer gefischt hat, nämlich da in Südamerika, wo er nämlich derjenige war, der immer die ganzen Talente rübergeholt hat, zuerst nach Europa. Die haben sich bei ihm akklimatisiert, an die Rennen hier gewöhnt, und dann hat er sie gegen eine gewisse Ablöse immer teuer weiterverkauft. Aber ja, da muss ich mittlerweile auch so ein bisschen was Neues überlegen, wenn dann plötzlich Team De König oder Team Ineos plötzlich selbst die Talente aus Südamerika rekrutiert.
Also ist ja jetzt auch nicht, ich kannte übrigens mal, die Geschichte muss ich dir, glaube ich, mal privat erzählen. Das ist zu verrückt.
Gab es auch im Frühjahr einen ganz interessanten Artikel, ich glaube, es war während des Lockdowns irgendwie, wo Nairo Quintana in so einem Artikel zitiert wurde und gewarnt hat vor diesen ganzen Versprechungen, die einem da die Fahreragenten machen, den jungen Fahrern, dass das alles irgendwie Menschenfänger seien, die Fahrer nach Europa verkaufen und denen es halt nur ums Geld geht und die überhaupt gar keine Scheu davor haben, was mit den Fahrern passiert.
Aber das zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden dann anscheinend durch Quintanas Karriere, ne? Weil er ist früher schon, zum Beispiel wenn er in Kolumbien mal als Jugendlicher Rennen gefahren ist, ist er oftmals ohne Team gefahren und ist dann selber quasi auf eigene Kappe gefahren und hat dann vor Ort die einzelnen lokalen Händler angesprochen und hat sich dann deren Buttons irgendwie aufs Trikot gemacht und ist dann für den örtlichen Metzger, Bäckerei und so gefahren gegen kleines Geld. Also ja, wie gesagt, ich muss dieses Buch endlich mal fertig kriegen. Bis Weihnachten nämlich ist fertig, damit ich es dir persönlich dann übergeben kann in München, hoffe ich. Also Corona, ne, kontaktlos und so. Wir sehen uns nicht, sondern ich leg's dir vor die Tür, vor deiner Knasttür da. Aber kommen wir doch mal zum Ergebnis des Ganzen. Also jetzt hier den Bogen zurückgespannt. Carapaz hatte also diese rund 21 Sekunden rausgeholt auf Roglic, was jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein war, nämlich nicht genug. Er hatte, glaube ich, wie viel hatte er insgesamt? Ich glaube, er hatte so 49 oder irgendwie sowas an Sekunden vorher.
Er hat an dem Tag, 2,35 hatte er Rückstand, 2,56 genau. Roglic, also 21 Sekunden gut gemacht.
Genau, und ich glaube, er hatte 45, also immer noch definitiv zu wenig. Youth Carthy kam dann zwischen den beiden an, hat aber auch nur 6 Sekunden rausgeholt auf Primož Roglič, also auch nichts, was in irgendeiner Art und Weise etwas dran verändert hätte. Aus den ersten 6 hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. De La Cruz, Godu, Groschartner, Valverde ein bisschen nach hinten, Vlasov nach hinten, aber gewonnen hat letztendlich die Etappe vorne Godu, der Franzose im Team von Groupama FDJ.
Ja, zweiter Etappensieg schon bei dieser Vuelta.
Ja. Also, der jüngere Mann aus, ich finde, der sieht bei dem Procycling-Stats-Bild immer sehr, sehr, so ein bisschen Harry Potter-mäßig mit seiner Brille aus. aber das meine ich durchaus in einer freundlichen Art und Weise. Scheint sich da jetzt so ein bisschen als Etappenjäger, ne, Sieger der Tour de l'Avenir, also auch immer ein gutes Zeichen, wenn man da weit vorne mitfährt. Wird
ja,
ein guter.
Er galt schon immer so ein bisschen als der Nachfolger von Thibaut Pinot, im letzten Jahr auch schon. Aber in diesem Jahr war es für ihn auch eine verkorkste Saison, weil bei der Tour de France hat er sich, glaube ich, gleich auf der ersten Etappe das Kreuzbein gebrochen und hat sich dann da irgendwie noch durchgeschleppt weitestgehend und ist dann auf Etappe 16 ist er dann ausgestiegen. Und ja, mit Sicherheit hat man sich da auch mehr erhofft, aber in Richtung Rundfahrten ist das ein ganz vielversprechender Fahrer.
Ja, also Namen auf jeden Fall notieren und merken, da kommt noch was. Also Godu auf Platz 1 an diesem Tag hat sich da den Etappensieg geholt vor Gino Meda, Ion Izagirre, der eine der Izagirre-Brüder, David de la Cruz, Mark Donovan und so weiter und so fort. Damit war klar, also wenn jetzt nicht noch irgendwas Außergewöhnliches passiert, was jetzt natürlich zu diesem Zeitpunkt noch keiner sich gewünscht hat, dass diese verkürzte und unter anderen Umständen geschehende Vuelta 2020, 75. an Primož Roglič geht. Und wie gesagt, ich habe vorher nicht unbedingt drauf getippt. Ich dachte, ob der das im Kopf so alles durchhält, ob der im Kopf wieder so stark ist, aber der hat das auch irgendwie eiskalt durchgezogen, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also kopfmäßig.
Ja, klar, also beachtenswert, wie er von der Tour de l'Ain im Prinzip Anfang August oder Ende Juli in Topform war, über die Tour de France, dann die Weltmeisterschaften, Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen und dann jetzt auch noch die Vuelta am Ende. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, zum Schluss lief er da schon ziemlich auf der letzten Rille. Also man hat das gesehen, da am Covatia war ganz schwer am Kämpfen und wenn noch eine Bergetappe gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich dann auch für ihn schwierig gewesen. Und man muss aber sagen, nur wenn man nur die reine Fahrzeit nimmt, hätte Carapaz die Vuelta gewonnen, weil Roglič hat am Ende nur wegen der Bonifikation gewonnen. Okay. Er hat nämlich insgesamt 48 Sekunden durch Boni geholt, Carapaz deren nur 16. Somit hat also Roglič 32 Sekunden Carapaz nur durch Bonifikationen abgenommen. Und wenn man mal guckt, der Rückstand von Carapaz am Ende waren 24 Sekunden. Und ohne diese Bonifikationen hätte er die Vuelta um 8 Sekunden gewonnen.
Naja. Also du kannst eine Vuelta auch nur gewinnen, wenn du clever bist. Und offensichtlich war Roglič an der Stelle der cleverere von beiden. Ne? Also das gehört ja auch dazu.
Ist ja auch nicht verwerflich, aber das stellt mal wieder die Diskussion in den Raum nach Sinn und Nichtsinn der Bonifikation.
Man stellt für mich eher in den Raum, wäre einem Team Ineos, einem Team Sky früher sowas passiert. Ne, dass sie eine Grand Tour aufgrund von Bonus-Bonifikationen hier, also Bonus-Bonifikationen, weißer Schimmel, aber Bonussekunden verlieren.
Mit Sicherheit nicht, aber man merkt ja generell in dieser Saison und auch schon in den letzten Jahren, die großen Landesrundfahrten werden immer enger am Ende, gerade im Spitzenbereich und da kommt es dann halt auch sowas auch an und ja, Roglič mit Sicherheit, der hat das nicht unabsichtlich gemacht, dass er da in jedem Sprint noch reingehalten hat und da nochmal irgendwie 4 Sekunden, da nochmal 10 Sekunden weggehamstert hat und das war am Ende, muss man sagen, die richtige Taktik.
Und wirft für mich auch ne, die gleiche Frage, die du gestellt hast, gerade nur im anderen Licht auf, diese Bonifikationen so am vorletzten Berg oben, die ja gerne mal auch bei der Tour jetzt eingestreut wurden, ne? Also so, weiß nicht mehr, wie das man genau genannt hat, ne? Also, dass so ein Berg aufgewertet wird, beziehungsweise die Bergwertung aufgewertet durch Bonussekunden. ist vielleicht dann auch ein Mittel, was man noch mehr ausdehnen muss. Ich meine, es macht für den unerfahrenen Zuschauer es natürlich noch komplizierter. Ne? Aber ich...
Mit Sicherheit, aber man nicht. Könnte es ja so machen, man könnte ja diese Bonifikationen, die im Ziel vergeben werden, einfach zwischendurch auf die Strecke irgendwo packen, dass die da einsamst dann sind. Um das Rennen vielleicht ein bisschen attraktiver zu gestalten, weil so gibt es natürlich auch Fahrer, die dadurch gehemmt werden, natürlich schon vorher zu attackieren, weil das sind in der Regel die, die ganz gut sprinten können, wie Roglic, die sagen sich, gut, wenn ich im Ziel mit relativ wenig Kraftaufwand sicher 10 Sekunden holen kann an Bonifikation, warum soll ich dann schon 5 Kilometer vorm Ziel angreifen?
Ja, also mir fallen da diverse Spielarten ein, wie man das machen könnte. Man könnte ja auch einfach, man könnte sagen, okay, man führt die Zeitbonifikation gibt es nicht im Ziel, sondern vielleicht 5 Kilometer vorm Ziel. Man könnte zusätzlich noch eine andere Zeit, ich meine, man will es ja nicht, die Frage ist, wo zieht man die Grenze, wo macht man es dann zu undurchsichtig?
Ja, man könnte ja auch, wenn man das Ganze auf die Schippe nimmt, wie bei der Bing Bang Tour, so einen goldenen Kilometer bei so einer Bergankunft machen, wo dann einfach auf einem Kilometer jeweils immer 10 Sekunden im Abstand von irgendwie 300 Metern vergeben werden.
Ja.
Also 300 Meter fahren sie, da gibt es einmal 10 Sekunden, 300 Meter weiter, wieder 10 Sekunden und nochmal 10 Sekunden, 300 Meter weiter.
Ja, also das ist das Ganze jetzt wirklich sehr auf die Spitze getrieben, ja, aber grundsätzlich hast du mein Konzept verstanden. Ne? Also ich will das jetzt nicht alles, ich will jetzt nicht 30 Zeitbonifikationen auf einer Etappe haben, ne? Aber dass man vielleicht sagt, okay, wir machen eine grundsätzlich immer, keine Ahnung, 10 Sekunden 5 Kilometer vom Ziel und 10 Sekunden, also immer 10, 5, 3, 5 Kilometer vom Ziel und 10, 5, 3 an der letzten Berg an, also ne, an der letzten Bergwertung vor dem Ziel oder so. Mhm. Also ein ganz klares Konzept, ja, und das auch ganz klar vorher natürlich kommunizieren, ne, dass man sagt, okay, wir haben hier unsere 5 Etappen, wo wir das durchziehen, wo wir das machen, und dann vielleicht auch die Bonifikation nochmal so hochsetzen, dass es Sinn macht. Ne, stell dir mal vor, man hätte das jetzt bei der vorletzten Etappe gemacht und hätte gesagt, wir machen bei der letzten Bergwertung oben 20 Sekunden und 5 Kilometer vom Ziel 20 Sekunden. Mit 40 Sekunden, das wäre ja schon ein richtiger Anreiz gewesen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also da.
Ich meine, man muss natürlich aufpassen, dass das nicht einreißt, ne? Dass es dann nur noch zum Bonifikationssekundensprint kommt. Ne? Aber warum nicht mal sowas? Und da bin ich ein bisschen traurig noch, dass man es dieses Jahr nicht probiert hat, wenn in einem Jahr, wo vielleicht sowieso alles ein bisschen anders ist, mal sowas zu wagen. Andererseits sagt man sich natürlich vielleicht auch, okay, wir müssen hier alles auf Nummer sicher machen, so wenig wie möglich an Eskapaden, weil wir möchten einfach nur die Saison irgendwie über die Bühne kriegen, dass der wirtschaftliche Schaden sich in Grenzen hält. Ist natürlich auch ein valides Argument.
Du musst natürlich auf der Strecke auch immer die Möglichkeit haben, so einen Zwischensprint abzuhalten. Also da muss natürlich auch immer gewisse Gegebenheiten vorhanden sein, dass du zumindest irgendwie 500 Meter da geradeaus fahren kannst, ohne dass du irgendwo eine 90-Grad-Kurve kommst.
Ja, aber bei so das kannst du ja, also was weiß ich, mir fällt jetzt spontan die von mir meist gehassteste Etappe 2021 ein, die Etappe zum Amont Ventoux, ja. Wo du zweimal drüber fährst. Sag doch da einfach jedes Mal oben 20 Sekunden.
Ja, klar.
Also ganz einfach, transparenter geht's nicht mehr und gut ist, ne? Oder also... Oder 5 Kilometer bei einer Bergankunft, 5 Kilometer vom Ziel. Ich meine, die meisten Bergankünfte sind heutzutage ja länger als 5 Kilometer. Und bei einer Bergankunft dann 5 Kilometer vom Ziel einfach nur einen Banner drüber machen, sollte ja jetzt auch irgendwie drin sein. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das schwierig ist.
Oder wenn man es von dem Veranstalter her noch fieser machen würde.
Ja, jetzt kommst du mit den ganzen niederträchtigen Ideen um die Ecke.
Das wäre aber wirklich rein hypothetisch eine Spinnerei, wenn man das vorher nicht bekannt geben würde, wo dieser Bonifikationssprint ist und dann plötzlich über Funk so die Durchsage kommt, Achtung, Achtung, jetzt in 2 Kilometern gibt es 30 Sekunden Bonifikation, bitte alle sprinten.
Ja, jetzt, ich dachte schon, du willst darauf hinaus, dass es hinterher bekannt gegeben wird. Das ist Tür und Tor, also das ist das Modell Trump dann.
Ja, genau. Nee, aber wir waren, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, es waren ja auch schon mal Zeiten, wo es bei der Tour de France beispielsweise 20 Sekunden Bonifikation auf den Etappen am Ende gab. Das fand ich dann schon ein bisschen zu heftig. Aber auch da wieder das Problem, also da gibt es keine einheitliche Regelung der UCI. Es obliegt einfach dem Veranstalter. Er hat da zwar einen gewissen Rahmen, der vorgegeben ist, aber das bleibt denen offen, ob sie Bonifikation überhaupt vergeben, nicht und in welcher Höhe.
Ja, ich finde das auch nicht unbedingt Ich glaube, man sollte dieses Mittel der Bonifikation nicht dazu nehmen, den Sieg nochmal aufzuwerten, sondern das Rennen zwischendurch zu animieren. Das ist so mein Anliegen da, ne? Und diese 20 Sekunden am Ende, meistens ist es ja eh so, dass wenn es einen Schlussanstieg gibt, ja, dass die dann eh versuchen, am Schlussanstieg Zeit rauszufahren auf ihre Konkurrenten. Und dass dann dein Sieg da nochmal zusätzlich belohnt wird mit Sekunden, macht es natürlich attraktiv, die Etappe gewinnen zu wollen, aber eigentlich ist da der Benefit ja eh schon dadurch, dass du die Konkurrenten distanzierst und auch Vorsprung ausfahren willst. Deswegen finde ich den Gedanken so charmant, das zwischendurch zu benutzen und das Rennen zu animieren.
Ja, und ich glaube, die letzte Rundfahrt oder letzte Grand Tour, die mal durch Bonifikationen entschieden wurde, war auch eine Vuelta, nämlich die 2008 zwischen Contador und Leipheimer.
Ah, Ballastwissen für 100. Apropos 100, mehr als 100 Fahrer kamen natürlich noch am letzten Tag an, nämlich 142, und letzter wurde bei dieser Etappe aus dem Team Israel Startup Nations James Piccoli. Im israelischen Team mit dem Namen James Piccoli und Kanadier, ist auch eine sehr internationale Kombination, aber gewonnen hat jemand ganz anderes, und dass Ackermann Bennett an diesem letzten Tag in Madrid besiegt, spricht von meiner Meinung nach ein bisschen dafür, dass Bennett vielleicht auch den einen oder anderen Rennkilometer dieses Jahr schon in den Beinen hat und vielleicht auch zu viel.
Ja, also
vor allen Dingen jetzt in kurzer Zeit. Entschuldigung.
Das hat man schon gemerkt am Ende, beziehungsweise es gibt halt auch Tage, wo sich dieser der König-Zug mal ein bisschen verzettelt, versteuert. Die waren ein bisschen zu weit hinten, und am Ende hat dann Sam Bennett gegen Pascal Ackermann ja auch wirklich nur um Reifenbreite den Kürzeren gezogen. Also es war ganz, ganz knapp zum Schluss, aber auch da wieder ein sehr, sehr chaotischer Sprint. Also kein Zug hat es geschafft, wirklich den Sprinter perfekt auf die letzten 200, 300 Meter abzuliefern, sodass sich zwischendurch dann im Finale Pascal Ackermann, also als sein letzter Anfahrer Michael Schwarzmann da rausgegangen ist, musste sich kurzzeitig in diesen UAE-Zug nochmal einklinken, um nicht viel zu früh schon wieder im Wind zu sein. Das wäre nämlich schon fast wieder gewesen, so hat es dann halt gerade so noch gereicht. Aber ja, lustigerweise wurde diese Etappe ja am Hippodromo, also an dieser Pferderennbahn, gestartet, und Pascal Ackermann war an dem Tag das schnellste Rennpferd.
Der schnellste, das Zugpferd seines Rennens. Ich sehe gerade meine These, dass Ackermann vielleicht auch davon profitiert, deutlich weniger Renntage zu haben, ist auch nur in Teilen richtig. Er hat 60 Renntage, Sam Bennett 68. Gut, 8 Renntage hin, 8 Tage her. So viel mehr ist das gar nicht. Und von den Kilometern her, also Bennett mit 11.000, ja okay, Bennett 11.000 Rennkilometer, Ackermann 9.000. Also da sieht man schon einen Unterschied. Wie viel das jetzt am Ende ausgemacht hat, wissen wir nicht. Aber Ackermann gewinnt das Ding in Madrid, und ich sag mal, aus deutscher Sicht dann durchaus noch ein, zumindest in Teilen versöhnlicher Abschluss dieser
Welt. Ja, aber nichtsdestotrotz darf meiner Meinung nach dieser Sieg darf man sich davon nicht zu sehr blenden lassen bei Bora Hansgrohe. Also da muss dringend etwas passieren an diesem Sprintzug. Entweder müssen die sich besser abstimmen, was in der Anfahrerreihenfolge umstellen, weil Schwarzmann da als letzten Mann fand ich jetzt auch eher unkonventionell, weil es dann ja doch eher ein Rüdiger Selig ist, zum Schluss der Pascal Ackermann da irgendwie pilotiert, aber ja, vielleicht holt man da auch noch einen neuen Fahrer, weil das zieht sich ja wie ein roter Faden durch diese gesamte Restart-Saison von Bora Hansgrohe, dass Pascal Ackermann entweder zu früh im Wind ist oder komplett eingebaut ist.
Ja, auf jeden Fall, also das lief da schon mal besser, und da hast du vollkommen recht, ne? Da sollte man jetzt nicht aufgrund dieses Sieges da, wie soll man sagen, ist jetzt nicht alles grün, was glänzt.
Nee, es lagen auf hohem Niveau natürlich, aber da ist mit Sicherheit noch einiges an Luft nach oben.
Ja. Ackermann immerhin 2 Etappen gewonnen, einmal Zweiter. Also, ne, allerdings muss man auch sagen, da war die Konkurrenz vielleicht jetzt auch nicht. Da gibt es durchaus noch Rundfahrten, oder da werden noch andere Rennen kommen, in hoffentlich naher Zukunft, wo dann auch auf mehr Gegenwind stoßen wird.
Was wieder Hoffnung macht, ist natürlich wieder der schöne dritte Platz von Max Kanter.
Ja, auf jeden Fall. Gut, also an der Gesamtwertung hatte sich dann an dieser Stelle nichts mehr geändert. Primož Roglič holt natürlich, wie wir schon lange drüber gesprochen haben, diese Grand Tour. Carapaz Zweiter, Carthy Dritter, Dan Martin Vierter, Enric Mas, Wouter Poels, David de la Cruz 7, Gaudu auf 8, Großschartner 9 und Alejandro, der Motor geht nicht aus, weil werde Platz Nummer 10.
Wobei ja an dem Tag Ducati noch Zeit verloren hat, also da hat, glaube ich, 18 Sekunden Rückstand oder so noch bekommen. Änderte nichts mehr an seiner Platzierung, klar, aber weiß nicht, ob er sich dem bewusst war in dem Moment.
Ja, vielleicht war ihm das dann auch egal, einfach an der Stelle. Grünes Trikot, also diese, wie nennt man das, Kombinations? Genau, auch Roglic vor Carapaz, Dan Martin an der Stelle auf Platz Nummer 3. Jungprofi, nicht weiter überraschend, Enric Mas. Vielleicht, ja, gut, Gaudu hätten, okay, 409, das hätte auch nichts mehr, ein bisschen mehr noch hätte auch nichts gebracht. Gaudu auf Platz 2, Vlasov auf 3. Vlasov insgesamt dann nach hinten raus doch ein bisschen abgebaut, ne?
Ja, ich fand, er wurde innerhalb der Rundfahrt eigentlich eher stärker. Also am Anfang hat er ziemlich viel Zeit verloren und ja, gut, auf dieser Kovatia-Etappe hat er auch nicht seinen besten Tag gehabt, sage ich mal, aber zeigte schon jetzt dann doch mit Ansätzen, was viele von ihm erwartet haben.
Ja, also längerfristig wird das mit Sicherheit jemand, der da oben mitmischen wird. Bergtrikot Guillaume Martin vor Tim Wellens, vor Richard Carapaz, Gaudu, Sepp Kuss, Primož Roglič und Mannschaftswertung. Achtung, bitte Trompeten und Konfettifeuerwerk. Das Team Movistar, wer auch sonst. Der Dauerabonnement für dieses Trikot. Ich frag mal so, welche von den drei Rundfahrten fandst du jetzt insgesamt dann doch die für dich schönste, spannendste, wo du am liebsten im Tross mitgefahren wärst oder so, kann jetzt nicht so richtig sagen, was, ne, aber welcher hat dir am besten gefallen?
Boah, schwierig zu sagen, weil alle drei Rundfahrten in diesem Jahr erstaunlich knapp ausgegangen sind. Und man muss auch sagen, alle drei Grand Tours in diesem Jahr letztlich durch einen Zeitfahren entschieden. Also die Tour de France, dieses Bergzeitfahren an der Planche de Belfi, wo Pogacar sensationell gewonnen hat. Der Giro durch das letzte Zeitfahren nach Mailand rein und die Vuelta auch durch dieses Zeitfahren zu Beginn der dritten Woche, wo Roglic den entscheidenden Vorsprung rausgeholt hat. Aber ja, von der Spannung her war der Giro natürlich dadurch, dass es am letzten Tag eine Zeitfahren gab, noch am längsten spannend. Aber ja, die waren alle drei im Prinzip super. Bei der Tour hat man so gedacht, okay, das ist eigentlich ja Mitte der dritten Woche, hat man gedacht, das ist durch, das ist entschieden, weil Jumbo-Visma sah da so souverän aus, dass ich nicht gedacht hätte, dass da Pogacar das Blatt nochmal wenden kann. Und jetzt bei der Vuelta hatte ich eigentlich auch gedacht, Roglic kommt da nicht nochmal so in die Bredouille wie auf der letzten Bergetappe. Also für mich der Giro am spannendsten dann am Ende mit den beiden Jungen da.
Ich finde, also Punkt 1, ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal ein Jahr hatten, wo wirklich alle drei Rundfahrten auf ihre Art und Weise anders, aber auf jeder auf seine Art, ihre Art und Weise, seine Art, ihre Art und ne, also jede Rundfahrt für sich gesehen und in Summe auch so spannend waren. Also wo alle drei Rundfahrten so eine große Klasse hat und so mitreißend waren. Ich weiß nicht, ob das auch daran lag, dass sie jetzt alle so nah beieinander waren, dass man vielleicht nie wieder komplett auf Null-Level runterging. Ich fand das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie viel Freude die einzelnen Rundfahrten gemacht haben. Und jeder auf eine andere Art und Weise. Ne? Also die Tour mit dem schon sicher geglaubten Sieger und dann dem Wechsel nochmal. Giro mit für mich relativ unbekannten Fahrern, die dann auf einmal aus dem Nichts vielleicht auch kamen. Mit Fahrern, denen man die Daumen gedrückt hat und mit querelenden Teams. Vielleicht augenscheinlich oder doch nicht. Und so hatte jede der einzelnen drei Rundfahrten einen Charme. Und für mich ist erstmal der große Sieger der Saison die Fans, die wirklich drei tolle Rundfahrten. Hey, hätte man uns im Mai gesagt, ihr werdet dieses Jahr noch drei tolle Rundfahrten sehen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich den Menschen ausgelacht hätte oder böse geworden wäre, weil ich denke, ich würde mich verarschen.
4 von 5 Monumenten. Vier von fünf Monumenten.
Ja, und das auch noch dazu, genau. Also ich bin aber In der Hinsicht, also dass du jetzt von den drei großen Rundfahrten den Giro nimmst, das hätte ich, da hätte ich ungesehen vorher einen Haufen Batzen Geld drauf genommen. So oder so. Aber ich muss auch sagen, dass der Giro jetzt insgesamt mit der Spannung für mich doch am mitreißendsten war. Wo ich auch am meisten irgendwie so selber noch an Herzblut reingesteckt habe oder wo ich mir so jemanden, ich will nicht sagen, die Daumen gedrückt haben, weil da, ich hatte ja auch keinen so ganz klar hundertprozentig ausgemachten Favoriten, aber wo ich mich selber so mitgefreut habe mit den Fahrern. Und Theo, der große neue Theo, ja, schöne Sache. Also wir haben tolle Rundfahrten gesehen. Das ist, glaube ich, so das eins der großen Fazits für mich aus dem Jahr 2020, die ich so nicht erwartet hätte. Ja, Ineos, der Trümmerhaufen, haben wir auch schon benannt. Da bleibt es eigentlich nur, den Deckel drauf zu machen. Oder fällt dir noch was ein? Also, eins möchte ich noch erwähnen. Das ist keinen einzigen, es gab ja noch mal diesen zweiten Doping, nicht Doping, von Test geht man automatisch direkt von Doping aus. Corona-Test. Dass da jetzt überhaupt nichts, gar kein einziger, gar kein bisschen positiv gewesen ist. Was hältst du denn jetzt davon, wenn man dann nochmal drüber spricht?
Ja, da mag jetzt jeder davon halten, was er will. Ich würde da erstmal bei den Fakten bleiben und die besagen erstmal, dass die Organisatoren, vor allem der Vuelta, wo es ja da keinen einzigen positiven Fall bei den Tests gab, einen unglaublich guten Job gemacht haben, diese Blase da so zusammenzuhalten. Und zum anderen natürlich auch, was wir in der letzten Sendung schon angesprochen haben, die Ansteckungsgefahr bei so Sportereignissen im Freien oder gerade bei Radrennen unter freier Luft scheint doch relativ gering zu sein, wenn man das mal so als Lehre daraus ziehen will.
Hm, ja. Ich bin ja immer noch so ein bisschen skeptisch, ob da wirklich alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Man möchte es ja glauben, ich möchte es ja auch sehr gerne glauben, aber
man weiß es nicht, also
ja,
kann irgendwie nur spekulieren darüber, aber ja gut, im Fußball gibt es jetzt gerade den Fall, wo angeblich ein Team bei Corona-Tests getrickst haben soll, aber ja, da habe ich jetzt auch gelesen, den Verantwortlichen droht da bis zu 12 Jahre Gefängnis.
Okay. Ja, das ist zumindest mal eine Drohung. Also da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Das finde ich schön. Also das.
Aber wo war das? Ich glaube, im Nahen Osten, irgendwo oder in Vietnam oder so, haben sie jetzt den Leuten angedroht, ohne Maske rumzulaufen, 5 Jahre Gefängnis.
Ja, bin ich für. Also bin ich absolut für. Und zwar aber so eine Three-Strike-Regel wie in den USA. Weißt du? Also so. Ja. Nee, nicht, dass man beim dritten lebenslänglich dann bekommt, so nicht, aber das ist zumindest so erste Mal eine Verwarnung, ne, weil es kann ja einmal passieren, du steigst aus dem Auto, gehst zum Supermarkt und hast die Maske vielleicht schon umhängen oder ich habe oft so einen Schal umhängen, ne, und dann gehst du rein und du denkst einfach in dem Moment nicht dran, ne? Das fände ich ja noch, das ist ja kein Vorsatz, aber damit man diese ganzen Aluhüte mal hier wegbuchtet, fänd ich schön. 5 Jahre Knast für einmal nicht Maske. Gut ab.
Ja, wie bei den Dopingtests, wo halt dann
ja.
beim dritten versäumten Test, also das ging ja jetzt auch diesem Leichtathletik-Sprinter, 100-Meter-Sprinter Chris Coleman so.
Okay. Ja, ist ja nicht so mein Fachgebiet, die Leichtathletik. Das ist vorsichtig gesagt. Ja, aber dreimal nicht ertappt, okay, dann hast du halt ein Problem. Ne? Also soll ja auch gerne dann wieder verjähren. Ne? Werden solche, verjährt das eigentlich? Also wenn man so dreimal, also zweimal nicht ertappt wurde, dass man beim dritten Mal?
Ich glaube, das wird irgendwann auch erlischt, dieser Zeitraum, also gilt dann wieder von neuem.
Also wie die Punkte in Flensburg.
Könnte so ein ähnliches Prinzip sein.
Ja, wobei ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mal einen Punkt mehr eingehandelt. Also,
aber das wurde ja auch wieder also noch geändert, dieses Punktesystem jetzt vor gewisser Zeit, oder?
Ja, also einfach gar keinen Ärger. Einfach einmal richtig fahren. Obwohl, ob Auto oder Fahrrad richtig fahren, dann hat man auch keinen Ärger. Und jeder, der sich hinterher darüber beschwert, der hat einfach meistens was falsch gemacht. Gut, das war unsere Saison, unser letztes Rennen. Man glaubt es kaum. Wir haben es geschafft. Irgendwie alles kurios. Wir können jetzt wieder den Velo Race einmotten Und Entschuldigung, wenn ich gehen muss, war ein langer Tag. Und den Velokultur auspacken, oder? Eigentlich?
Ja, klar. Ja.
Machen wir jetzt erstmal eine kleine Winterpause, so 3-4 Wöchlein. Und dann können wir, dann habe ich auch die Bücher ausgelesen. Nee, aber es. Mal gucken. Also ich denke mal, wir werden jetzt nicht bis zum nächsten Rennen in komplett uns hier einmotten. Aber bevor wir euch jetzt aus dieser doch komischen Saison entlassen, gibt es natürlich noch die sonstigen Meldungen, die sich hier gesammelt haben. Und da sind Kuriositäten bei, schöne Sachen bei. Zum Beispiel hat Chris Froome jetzt so im Nachhinein dann doch noch den Preis oder hier, wie heißt es, die Trophäe für die Vuelta 2011, also mit 9-jähriger Verspätung, erhalten. Warum, wem hat man ihn dann weggenommen?
Ja, ursprünglich hatte ja die Vuelta 2011 Juan José Cobo gewonnen. Damals, wenn du dich dran erinnern kannst, im Team Geox noch unter der Leitung von Mauro Giannetti, der jetzt auch wieder beim Team UAE aktiv ist. Und,
das sagst du immer mit so einem schönen Unterton. Wenn man nicht kennt und wenn man weiß, was du damit meinst, weiß man so, kann man es sehr schön einordnen. Wenn nicht, dann kann man es dem auch nicht böse auslegen.
Der wurde aber jetzt, oder was heißt jetzt, schon vor geraumer Zeit wegen, ich glaube, waren Unregelmäßigkeiten im Blutprofil gesperrt nachträglich. Und in dem Zuge auch, ja, nach langem Rechtsstreit, soll man so sagen, beziehungsweise er konnte sich ja gar nicht so richtig dagegen wehren, weil er gar nicht die Mittel mehr hat, irgendwie da Anwälte zu engagieren, wurde ihm dieser Vuelta-Titel von 2011 aberkannt und es wurde dann halt Christopher Froome zugesprochen und ja, ist so ein bisschen Ironie, also ich weiß nicht, ob man da wie sagt man, nicht den Bock zum Gärtner, sondern den Teufel zum Gott plötzlich macht, weil Chris Froome hat da ja auch eine kleine Geschichte, also wir erinnern uns an diesen positiven Test bei der Vuelta 2017, wo ihm ja ein eindeutig zu hoher Salbutamol-Wert nachgewiesen wurde, aber er hatte auf der anderen Seite die Mittel, um da eine Armada von Anwälten auf die UCI loszuhetzen und letzten Endes ja einen Freispruch in diesem Verfahren zu erwirken. Bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht für Herrn Cobo ähnlich ausgegangen wäre, hätte er diese Mittel gehabt, aber sei es drum.
Was mich wundert, dass die Vuelta, die jetzt mehr, wenn man, wir hatten das eben beim Thema Movistar gegen Carapaz, wo man sich vielleicht dann doch ein Gedächtnis, also wo man sich es gemerkt hat sozusagen, ne? Dass jetzt die Vuelta sich das nicht gemerkt hat und ihm dann, ich sag mal, doch in der Zeremonie das Ding überreicht, das wundert mich ein bisschen, weil hätten sie ja nicht machen müssen. Ne? Die hätten ja einfach nur, keine Ahnung, Siegeslisten wurden jetzt oft genug und von vielen anderen auch umgeschrieben und wurde nicht jemand geehrt auf der Bühne, der dann nochmal einen Preis bekommen hat. Das ist, was mich an der ganzen Geschichte so ein bisschen gewundert hat.
Ja.
Also sie hat ja keine, es gibt ja keine Regel, dass es gemacht werden muss oder es gibt ja keine Notwendigkeit, dass das passiert. Dass sie es trotzdem gemacht haben, das hat mich so ein bisschen mit Unverständnis erfüllt.
Mit Sicherheit, ja. Also
ist ja nicht die Notwendigkeit, ne? Das habe ich nicht verstanden einfach. Aber ja, vielleicht hat die auch noch eine Lücke im Programm. Vielleicht sollte ein Sänger auftreten oder ist nicht gekommen.
Oder einfach Chris Froome da zum Ende seiner Ineos-Zeit dann nochmal ehren. Aber wie der Andreas Schulz schon auf Twitter schrieb, die Trophäe sieht so ein bisschen aus wie der Preis für am meisten Eis gegessen.
Ja,
so, wie so ein Langnese-Herz, ne?
Ja, das stimmt wohl. Das trifft es ganz gut. Also und er sieht auch, ich finde, er sieht auch ganz komisch aus auf dem Bild. Also irgendwie passt da irgendwas nicht. Ich weiß nicht genau, was. Nee,
das rechte Bein nicht so recht zu dem linken, finde ich.
Ja, nee. Der sieht so aus, ich weiß nicht, gab mal irgendeinen Horrorfilm. Horrorfilm ist ja überhaupt nicht mein Genre, aber wo so ein Mensch mit so einer Maske rumläuft, die so durchsichtige Maske um die Gesichtszüge. Ich finde, der sieht ein ganz komisches Gesicht. Das liegt aber wahrscheinlich einfach nur an der komischen Aufnahme. Ja, den großen Langnese-Becher für bester Spaghetti-Eisesser des Jahres gewinnt Chris Froome dann nochmal. Und ja, komische Nummer. Wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die Notwendigkeit. Also warum wurde das gemacht? Das will mich ganz einleuchten.
Aber apropos Eis, neulich gab es da auch beim Fernsehen eine lustige Geschichte, die Jens Vogt erzählt hat. Er hat früher immer bei den ganzen Bergwertungen, Sprints, Zwischensprints und sonst irgendwie was, wo er dann Geld eingeheimst hat, immer so 500 Euro oder so, hat er sich immer vorgerechnet, wie oft kann ich da mit meinen Kindern jetzt Eis essen gehen. Das hat die Motivation gegeben.
Ja, also ne, wenn es hilft, also er hat ja, glaube ich, einen relativ großen Stall an Kindern, insofern wird da vielleicht gar nicht so viel übrig geblieben sein, aber immerhin. Arnaud Demar wird auch einiges an Eis sich aus dieser Saison mitnehmen können, denn er ist der Sieger, und das hat mich ein bisschen gewundert, weil das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, mit den meisten Siegen insgesamt diese Saison verteilt auf, ich sag mal, Teil A und Teil B.
Ja, also das hätte ich jetzt auch so vor, hätte man jetzt da im Juni oder Juli gefragt, wer holt am Ende die meisten Siege, hätte man mit Sicherheit nicht Arnaud Demar gesagt, aber da hat sich ja schon bei den französischen Meisterschaften oder seit dem Restart angedeutet, dass er eine ganz bestechende Form hat und sich in der Elite der Topsprinter etabliert hat, jetzt doch, nachdem er in den letzten Jahren ja eher stagniert war und nicht mehr so die Ergebnisse gebracht hat. Ja, aber wie viel hat er am Ende geholt? Ich glaube 14 Siege. 14 Siege, ja. Zweiter ist dann Primoz Roglic mit 12 Siegen und dann kommen dann halt Tadej Pogacar, Remco Evenepoel mit je 9 Siegen und
Dann schon auch Pascal Ackermann mit 8 Siegen, ne?
Klar, aber generell muss man halt sagen, was beachtenswert ist, ist, dass da Primoz Roglic auf Platz 2 ist. Normalerweise, wenn du halt guckst, rein die Siege über eine Saison her, sind es dann doch immer eher die Sprinter, die da die ersten 5 Plätze belegen. Dass da jetzt plötzlich einer von den Klassementsfahrern vorne reinsticht, zeigt, dass Primoz Roglic in allen Disziplinen sehr gut ist.
Ja, also in Armstrong hat man da früher weniger oft gesehen in dieser Wertung.
Ja, klar, er ist ja auch nur wenige Rennen gefahren.
Ja, und da hat er dann auch nur die entscheidenden 2-3 Etappen gewonnen und hat den Rest verwaltet. Ja, Glückwunsch an den Herrn Demar. Er kann sich jetzt auch ein Eis kaufen. Mit dem Geld, was sie weiterhin verdienen werden, werden Marcel Sieberg und André Hausler auch sich noch das ein oder andere kleine Kügelchen gönnen können. Denn sie haben neue Verträge bekommen bei Bahrain Merida. Heinrich Hausler ist mir diese Saison jetzt, ist er dir irgendwann mal aufgefallen irgendwie?
Ich weiß nicht, irgendwie so.
Hättest du jetzt gesagt, der wäre am Anfang der Saison einmal gestürzt und deswegen ist die gesamte Saison an ihm vorbeigelaufen? Hätte ich jetzt gesagt, ja, kann sein, weiß ich nicht. Also Sieberg ist jetzt eh nicht eigentlich der Fahrer, den du so oft siehst, ne, der, wo man weiß, dass er sehr viel Arbeit für das Team macht und nicht ohne Grund jahrelang bei Lotto für ja an die Seite gestellt von André Greipel war. Aber Hausler hat jetzt diese Saison, finde ich, jetzt so, also nicht so auf sich aufmerksam gemacht. Also umso besser, umso schöner, freut mich für ihn, dass er seinen Vertrag noch verlängert hat.
Ja gut, aber auf der anderen Seite in dieser Meldung steht halt auch drin, dass auch der Taiwanese Chun Kai Feng einen neuen Vertrag bekommt bei Bahrain. Also den habe ich jetzt auch gar nicht gesehen.
Du meinst, das ist eher so die Not, anfangen noch überhaupt Fahrer zu kriegen, das wäre auch traurig.
Auf der anderen Seite kann man natürlich dann diskutieren, warum bekommt jetzt Chun Kai Feng einen neuen Vertrag bei Bahrain und Mark Cavendish noch nicht?
Vielleicht, ja. Weiß man nicht. Also ich bin ja immer noch der Meinung, man bei diesen ganzen Vertragsgeschichten, ne, also wer kommt da noch zu wem und wer nicht und so weiter, da weiß man nie so genau, also mir ist man auch die Geschichte zu Ohren gekommen, dass ein Fahrer quasi in einem Team untergekommen ist, nicht in der allerhöchsten Klasse, aber der hat quasi das Geld mitgebracht, ne? Der hat kein Gehalt bekommen, der hat quasi das Geld mitgebracht, um da noch ein Jahr fahren zu können. Vielleicht ist das so eine Nummer, ne? Oder dass irgendein Sponsor ihn noch besonders, ne, ihn unbedingt da reinbringen wollte oder so. Ich glaube, da sind
manche. Ja, klar, also bei dem Taiwanesen ist ja klar, dass die Radmarke dahinter steckt, also ja. Das ist in vielen Teams so, dass du einfach da nationale Interessen hast, um von den Sponsoren her verständlicherweise auch gewisse Märkte zu bedienen, um da prominente nenne es jetzt mal Testimonials zu haben. Also gibt es ja das Beispiel bei Bora Hansgrohe auch. Also warum hat man Peter Sagan und Rafael Majka in der Mannschaft? Klar, um den osteuropäischen Markt mit den dementsprechenden Produkten von Bora und von Hansgrohe zu versorgen. Mhm. Und so ist das halt jetzt, denke ich mal, da bei Bahrain, wo, glaube ich, immer noch Merida die Räder herstellt und die ja, glaube ich, auch da in Taiwan ansässig sind. Von daher hat das da schon einen ganz profunden Hintergrund.
Ja, und deswegen manchmal weiß man es wahrscheinlich einfach gar nicht, warum jetzt die ein oder andere Entscheidung pro oder contra gefällt wurde oder wird. Und wenn dann Cavendish immer noch keinen Vertrag hat, das ist natürlich, mach mir Sorgen.
Aber, ja, aber auf der anderen Seite kannst du ja auch sagen, also so Mark Cavendish kann ich mir ja vorstellen, der hat ja auch auf seinen Social-Media-Kanälen immer noch eine gewisse Followerzahl und damit eine sehr hohe Werbewirksamkeit. Also das ist dann wahrscheinlich für ein Team vielleicht auch ganz attraktiv.
Ja, andererseits, er verlangt natürlich auch, er wird jetzt nicht für ein Apfel und ein Ei fahren, ne? Was völlig in Ordnung ist.
Ja, da muss er sich dann halt einschränken.
Ja, also ne, die Boston Hagen, Cavendish, Kwiatkowski, Rigoberto Urán, Luis Leon Sanchez, Kreuziger, TJ van Garderen jetzt wohl nicht mehr auf dieser Liste, ne? Der hat von Education First, glaube ich, das angenommen. Also da sind schon einige große Namen. Fabio Aru, Gasperotto. Ich denke mir immer, wenn ich den Namen schon kenne, dann kann es schon nicht kein ganz kleiner sein. Also ganz, 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 ganz kleiner. Also da erwartet uns noch einiges. Also ich sehe uns schon einfach nur ein Velo Race aufnehmen, um neue Transfermeldungen nach oben zu bringen oder zu verkünden.
Ja, also wie gesagt, ich sehe vor allem gerade noch beim Team Bora Hansgrohe Bedarf, da noch ein paar Fahrer vielleicht zu holen, wo sie da jetzt dann doch so ein paar Abgänge haben, beispielsweise den Gregor Mühlberger, der da das Team verlässt, ist ja hinsichtlich der Rundfahrten, hat man zwar einen Wilco Keldermann geholt, aber um da vielleicht in der Spitze noch weiter anzugreifen, bedarf es vielleicht noch dem ein oder anderen Transfer. Und da würde ich halt beispielsweise die Isagire-Brüder, wäre natürlich auch eine gute Verpflichtung, wären beide noch zu haben, kosten mit Sicherheit jetzt auch nicht die Welt. Ja, also da wird sich mit Sicherheit jetzt, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt relativ Schlag auf Schlag geht, weil jetzt sind die Rennen vorbei, die Fahreragenten und die Fahrer selbst haben auch wieder Zeit und da wird jetzt hinter den Kulissen mit Sicherheit mit der heißen Nadel schon an dem einen oder anderen Ding gestrickt.
Da kannst du von ausgehen, dass das passieren wird.
Aber interessant ja auch, dass beispielsweise ein Tao Geo Gegenhardt immer noch keinen neuen Vertrag hat.
Ja, das kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Und das wird sich auch, hoffe ich zumindest, für ihn sehr, sehr schnell ändern. Also,
ja klar, er kriegt einen neuen Vertrag, nur die Frage wo.
Und für wie viel? Also, der wird jetzt auch, also der, wenn ein Fahrer jetzt dieses Jahr wohl daran gearbeitet hat, mehr zu verdienen im kommenden Jahr, dann ist er das uns völlig zu Recht. Ne? Also das, ich bin gespannt. Also ich erwarte da noch einige Meldungen, die uns jetzt in den nächsten Wochen in die Timeline gespült werden. Vor allen Dingen auch, also ich kann das auch, also ich verstehe das nicht, also ich meine, je berühmter, bekannter, erfolgreicher, ne, jetzt, wenn ich mir diese Liste anschaue an Fahrern, die noch keinen Vertrag haben, ne, also ich frage mich dann immer, ob es irgendwie einen Punkt gibt, bis wann sich so ein Fahrer, also nehmen wir jetzt mal irgendeinen von diesen Top 10, nehmen wir einfach mal den ersten, Boston Hagen, ne, 33, schon einiges an Pro Cycling Stats, Punkten in seiner Karriere gesammelt, solider Fahrer. Gibt es irgendwann so einen Punkt, wo so ein Fahrer auch mal da, wo er zu hoch pokert, ne, und wo es dann hast, okay, Pech gehabt, jetzt hast du nichts.
Und ja, ab wann? Wahrscheinlich, also.
Und ab wann geht dem Fahrer der Arsch auf Grundeis sozusagen?
Da hängt es halt auch dementsprechend an dem Agenten des Fahrers, also wer das ist und wie gut der sein Handwerk beherrscht.
Mhm. Ja,
also aber da gibt es ja auch, glaube ich, dieses Buch Drafting Animals von Phil Gaiman, so eine kleine Anekdote drin. Der wurde, glaube ich, von dem Andrew McQuaid, also der Sohn oder der Neffe von ehemaligen UCI-Präsidenten, das ist ja von Patrick McQuaid, vertreten und der hat ihn da auch relativ lange schmoren lassen und war da auch ziemlich enttäuscht von dem.
Das ist doch der jetzt bei der Fahrergewerkschaft damit spielt, oder?
Könnte sein, ja.
Ja. Also auch ein richtiger Sympath.
Ja, das sind also, da gibt es natürlich nicht nur geldgierige Piranhas, sondern auch seriöse Menschen, also ich kann mich daran erinnern, dass
es gibt auch seriöse Versicherungsvertreter und Immobilienmakler.
Ja, auch nicht nur, da gibt es nicht nur schwarze Schafe.
Nein, natürlich nicht. Das Beispiel liegt von der Übertragung, ja.
Ja, also wie gesagt, sind jetzt da noch ganz, ganz viele Fahrer, auch richtig große Namen, auch ein Rigoberto Urán noch auf dieser Liste drauf, die jetzt noch keinen Vertrag haben fürs nächste Jahr. Ein Fahrer, der es, glaube ich, ganz schwer hat, irgendwo nochmal unterzukommen, ist Fabio Aru, weil da einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis so im Keller ist, wie bei kaum einen anderen.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis im Keller, das hast du sehr schön gesagt. Ja, aber da muss auch, also es gehört ja auch eine gesunde Portion Selbsteinschätzung dazu. Also ne, Fabio Aru wird jetzt auch mit, wenn er mal sich mal so seine Ergebnisse von diesem Jahr anguckt und die Ergebnisse vom letzten Jahr vielleicht, man sagt auch nicht, waren die besten Jahre. Also ich kann erhobenen Hauptes in die Gehaltsverhandlungen gehen, sondern muss dann vielleicht nochmal mir überlegen, okay, es geht ja nicht nur darum, was kann ein Arbeitgeber bieten, sondern es geht auch darum, was ein Arbeitnehmer bieten kann. Und was habe ich da so in den letzten Wochen und Monaten auf der Habenseite? Und das ist ja nur nichts so.
Das ist die Frage, hier. Aber wie gesagt, die Lage scheint ja schon recht dramatisch zu sein. Wir letztes Mal haben ja schon gehört, oder vorletztes Mal, dass er sich da beim Team Alpecin als Crossfahrer angeboten hat. Also da muss er schon ziemlich weit gekommen sein.
Ja, das stimmt wohl. Das wäre jetzt auch so ein Fall, wo ich mich nicht wundern würde, wenn das am Ende zu viel gepokert gewesen wäre. Und der am Ende ganz komisch da steht und dann vielleicht nochmal irgendwann, du kannst ja auch im Laufe der Saison noch einsteigen, ne, verpflichtet werden, dann für ein ganz geringes Salär bei irgendeinem anderen Team landet. Wenn jetzt natürlich am 12. Oktober Alex Dowsett, das war glaube ich jetzt 12. Oktober, oder?
Dezember.
Aber die 12 stimmte zumindest. Den Stundenweltrekord wieder aufbricht, dann müsste er sich weniger Gedanken machen haben, wenn er nicht schon einen Vertrag hätte.
Ja, ich meine gelesen zu haben, er hat jetzt schon neuen Vertrag unterschrieben.
Ja.
Und ja, wie gesagt, er unternimmt jetzt zum zweiten Mal den Versuch, den Stundenweltrekord zu brechen. Kam für mich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, also relativ überraschend, dass er sich jetzt nochmal daran wagt, diese Bestmarke von 55,089 von Viktor Campanaz aufgestellt im April 2019 in Aguascalientes, Mexiko, da nochmal versuchen, das Ding zu brechen. Also ja, heute kam auch erst die Meldung und ich bin mir nicht sicher, ob er sich da nicht übernimmt.
Ja. Was ich jetzt mich frage oder so, Wiggins hat das doch damals auch auf der gleichen Bahn gewonnen, ne?
Der hat
in London.
In London den Rekord geholt.
Und
man hat ja immer so gesagt, Aguascalientes, also Mexiko, man geht da bewusst in die Höhe, weil da die Bahnen schneller sind. Also
ja, der Luftwiderstand geringer auch, ne?
Genau, ja. Und da ist ja die Frage, ob du dann überhaupt einigermaßen vergleichbare Verhältnisse hast in Manchester.
Darauf wollte ich hinaus, genau das war der Punkt, den ich hatte, dass er da überhaupt eine Chance hat. Andererseits, ne, wenn er sich da in Manchester vielleicht wohler fühlt oder so etwas, ne, keine Akklimatisierung, vom Wetter her besser und. Also ich finde es einerseits sträflich, so etwas zu versuchen und dann nicht die bestmöglichen Bedingungen haben zu wollen, weil, und das wäre dann in Mexiko vielleicht der Fall. Andererseits finde ich es auch wieder sympathisch, wenn er sagt, nee, ich fühle mich hier wohl, hier bin ich zu Hause, hier ist die Umgebung, aus der ich komme, oder zumindest das Land, in dem ich lebe, aus dem ich komme, ich möchte es hier versuchen, finde ich natürlich auch einen sympathischen Gedanken. Ne? Schwanke ich so hin und her mit dem, wie ich das einschätze.
Ja, wenn man sich mal dran erinnert, also Viktor Campanaz, der hat das ja mit einem Team, also einem riesigen Team, minutiös bis auf die letzte Hundertstel ausgetüftelt, ein halbes Jahr im Voraus. Also die haben sich wirklich exzessiv darauf vorbereitet und der Alex Dowsett macht das jetzt einen Monat vorher gefühlt so wie so ein Schuss aus der kalten Hose. Also das ist von Anfang an steht das unter keinen guten Vorzeichen, also diesen Stundenweltrekord zu brechen. Und was ich mich natürlich noch frage, weil ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, also soweit ich weiß, fährt er ja bei Israel Startup Nation mit einem Faktorrad und habt jetzt bei Faktor noch nichts dazu gefunden.
Zu einem Zeitfahrrad?
Nee, oder bei diesem ganzen Projekt, also sonst steht da ja auch immer die Fahrradmarke völlig hinter und für die ist das ja ein Riesending normalerweise, also wenn da einer den Stundenweltrekord bricht, was das für einen Werbeeffekt hat.
Ja. Vielleicht sind die auch da, vielleicht wissen die noch gar nichts von ihrem Glück, ne? Also sie werden ja auch zumindest hier bei Official, nee, UCI World Cycling Partners, UCI World. Nee, da steht in der Tat jetzt auf der Seite, ne, das wird ja von der UCI. Ich
weiß nicht, vielleicht wäre da auch mit einem anderen Fahrrad.
Ja, ich glaube, das würde ungern gesehen. Also zumindest auf dem Bild, wo er abgebildet ist, das ist ja ein Faktorrad. Ne?
De facto, ja.
De facto. De facto. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er nächstes Jahr dann noch fahren möchte, er mit einem anderen Rad fahren wird. Da muss er schon echt gute Gründe auf den Tisch legen, und zwar, dass er selber eins zusammengeklöppelt hat, vielleicht für diesen Anlass. Ja, wäre natürlich für die Marke Faktor nicht zu unterschätzender selbiger, wenn er da den Rekord brechen würde. Vielleicht
ich weiß gar nicht, auf welchem Rad Campenhardt damals gefahren ist, aber das war auf jeden Fall, war das, glaube ich, sogar von denen ausgegangen, dass er das probiert, von dem Hersteller.
Okay. Ja, vielleicht ist es ja auch jetzt in dem Fall, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, ne? Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwas gehört hätte oder wüsste, aber man stelle sich auch mal vor, dass jetzt irgendwie Israel Startup Nation in den nächsten Tagen einen neuen Radsponsor fürs nächste Jahr vorstellt und im Zuge dessen auch das jetzt läuft.
Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das wär auch da dann den neuen Sponsor gleich ins richtigere Licht zu rücken.
Ja, man wird es sehen, man wird es sehen. Also was ich jetzt von den Faktorrädern gehört habe, scheinen die vom Material her schon wirklich sehr, sehr weit vorne zu sein. Ne? Insofern, warum sollen die nicht ein Rad bauen, womit er auch dann in der Lage wäre, diesen Rekorder zu brechen? Und im Prinzip ist ja so ein Zeitfahrrad jetzt auch noch von allem, was an Technik drin ist, relativ einfach im Vergleich zu anderen Rädern. Ne? Also
ja, da geht es halt nur um die Feinabstimmung, was die Aerodynamik angeht.
Genau. Ne? Und da hat er ja jetzt einen Monat Zeit, ne? Wo andere sechs Monate wir brauchen. Der Sport hier. Ja, ich drücke ihm trotzdem den Daumen. Ne? Das kann ja nicht schaden. Und je mehr dieser Weltrekord aufgewertet wird, finde ich zumindest, oder ist das Weltrekord?
Ja, und wir haben dann zumindest in der Offseason noch ein großes Event von den Straßenradsporten eine Rolle spielt.
Genau. Vielleicht sollten wir das live übertragen. Vielleicht sollten wir einen Livestream davon machen. Eine Stunde lang. Eine Runde. Zwei Runden und sehen wir mit. Und wir machen dann auch die Website. Ist da auch still driving? So, kommen wir zum Spielerischen. Bis jetzt war ernst, jetzt kommt Spiel. Wie ist denn das Pro Cycling Game ausgekommen? Also wenn ich den Link, den du mir geschickt hast, folge, sind da 500 Teilnehmer. Wo finde ich dich denn? Nicht in.
Ja, um unsere Liga da einzusehen, musst du dich natürlich erst anmelden.
Ja, da bin ich dann wieder in der Anmeldungshölle.
aber ich guck mal. Diejenigen.
Oh, stopp, Achtung, Einmeldung. Ah, nee, Register, sign up. Ach, ey. Ja, sag mir doch einfach, wie es ausgegangen ist.
Für all diejenigen, die da mitgemacht haben, vielen Dank nochmal. Und ich selbst habe da in letzter Zeit auch, war da nicht mehr so aktiv. Ja. Am Ende Sieger, als Sieger können wir verkünden, das Team Motorista.
Mhm. Glückwunsch. warum lachst du?
Ja, setzt sich relativ eindeutig vor Klaus Schütz und Head Down and Suffer durch.
Motorista, weiß ich, dass es auch wirklich ein regelmäßiger Hörer ist. Insofern freut mich das, weil er hat uns nämlich mal irgendwann in so einer Instagram, ich glaube in einer Instagram-Story oder so erwähnt, als wir wiederum erwähnt haben, dass er in Führung ist. Also hat er sich sehr gefreut drüber. Insofern freue ich mich jetzt wiederum, dass jemand, der wirklich auch aktiv bei uns zuhört, das Ding abgeschossen hat.
Ja, hat ja einen riesigen Vorsprung, also 800.000 insgesamt, also 800.000 Euro vom Team Value vor dem Zweitplatzierten durchgesetzt und Glückwunsch.
Ich würde da mal sagen, ich habe doch am Anfang der Saison ausgerufen, dass wir dem Sieger irgendwie ich habe ja noch dieses, so ein DTS-Bist-Trikot, glaube ich hier, wenn ich mich recht entsinne. Ich würde sagen, dann machen wir das doch jetzt an ihn, oder? Wenn er gewonnen hat. Also das wäre ich ja nur fair. Also er soll sich mal bitte per E-Mail an die info@wellehum.de Adresse wenden, also sich mal kurz melden. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Du sagst mir, welche Größe du brauchst und wenn die Größe passt, also wenn ich das Trikot, ich weiß gar nicht, welche Größe ich hier habe, wenn das Trikot passt, dann würde ich es dir zuschicken und wenn ich sage, ja, nee, du brauchst XL, ich habe aber S, dann wäre das ja blödsinnig, dann würde ich dann irgendwie was anderes am Ende der Saison machen, wo wir das dann verlosen oder so, ne? Unter allen, die eine große S tragen können. Aber jetzt einfach mal als Honorierung dessen, dass du da das beste Wissen auf den Tisch gelegt hast, das beste Wissen auf dem Tisch. Soll das DC Swiss Trikot, was ich, wenn du sagst, DC Swiss ist, finde ich total doof, die haben ja schon zwei Laufräder kaputt gemacht. Oder ne? Brauchst dich auch nicht melden. Wenn ich nicht melde, ist es auch okay. Dann ja, melde dich einfach mal bis, was haben wir heute für ein Datum? Heute ist 11.11. schon fast. Melde dich mal bis Ende des Monats. Wenn du bis Ende des Monats dich gemeldet hast, dann machen wir es. Ansonsten finden wir einen anderen Weg, das uns die Leute zu bringen. Würde ich, wir haben das jetzt nicht abgesprochen. Ich hoffe, das ist auch so in deinem Interesse, Thomas.
Ja, klar.
Ja. So, ja, kurz und schmerzlos. Wie viel da bist du geworden? Und sag nochmal, wie viele da jetzt drin sind. Ich konnte mich gerade hier nicht einloggen.
Also in der Liga sind insgesamt 28 Spieler. Gut, ich glaube, die letzten vier oder fünf Plätze bis zum Letztplatzierten, den Ameisenbären, die haben gar nicht aktiv an dem Spiel teilgenommen, weil die...
Du Ameisenbär, du.
Weil die einfach das Standardbudget haben von 5 Millionen, was man hat, also da hat sich nichts getan. Ja, aber ich bin dann am Ende ich war zwischendurch, glaube ich, auch mal irgendwie Zweiter oder Dritter, aber dadurch, dass ich halt vergessen habe, nach dem Giro meine Fahrer alle zu verkaufen, ist natürlich... kolossal in ihrem Marktwert eingebrochen und bin dann durchgerutscht. Am Ende war es dann Rang Nummer 9.
Ja, Top-10-Platzierung. Damit hast du unsere Ehre verteidigt. Bin ich vollkommen... Also ich hätte es nicht besser machen können. Vielleicht, ich werde im kommenden Jahr auch wieder in die Saison starten. Ich muss mich da nochmal irgendwie rein anmelden und so weiter. Ich bin in der kommenden Saison wieder mit dabei. Wahrscheinlich wird mir dann kurz vor den Klassikern die Luft ausgehen. Wer weiß, wann die auch immer stattfinden, aber ich möchte stets bemüht, soll unter meinem
Prozess. Nee, am Anfang der Saison war ich auch noch total euphorisch, aber nachdem dann dieser Lockdown kam, war es einfach zu viel, fand ich. Also für mich da jeden Tag irgendwie das Team neu aufzustellen, weil so, wenn du eine reguläre Saison halt hast, weißt du halt ungefähr, wann was ist. Und so fand ich es jetzt dann irgendwie ein bisschen zu unstrukturiert, weil so viel anderes noch zusammenkam.
Ja. Ja, genau. Also ich muss auch sagen, jetzt mal hier so für uns retrospektiv, dass die Saison irgendwie hat es dann auch am Ende, also wenn ich das Jahr so betrachte, ein bisschen geschlaucht. Geschlaucht will ich nicht sagen, aber so eine Saison, die wohlverteilt über viele Monate kommt, ist ja dann doch ein bisschen weniger anstrengend oder ja. Ich fand jetzt diesen Übergang Giro, Vuelta dann, also wir haben ja im Prinzip jetzt 6 Wochen. Ja, gut 6 Wochen Grand Tour am Stück auch gehabt, ne? Das muss man auch sehen. Und davor 2 Wochen Urlaub und davor dann die Tour. 3 Wochen, also 6, 8. Also von den letzten 11 Wochen waren 2 Wochen Grand Tour frei. Wenn man das mal so Pi mal Daumen, ne? Also lass jetzt nicht auf die Sonne. Aber das fand ich schon auch, da danke ich auch mal unseren Partnerinnen und Kindern und auch Freunden und so, die dann vielleicht mal ab und zu eher auf uns verzichtet haben.
Was ich jetzt ganz interessant fand, mal bei mir selbst zu beobachten, also im privaten Bereich, ich hatte jetzt eine Zwangspause von gut 8 Wochen, wo ich kein Rad fahren konnte. Mhm. Normalerweise so, wenn das so Ende Oktober ist, habe ich gar keine Lust mehr Rad zu fahren. Aber ich habe jetzt immer noch richtig Lust Rad zu fahren.
Also ja.
Dadurch, dass man halt lange nicht gefahren ist, am Ende der Saison ist man nicht so müde gefühlt.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen, denke ich, so das, was, wo vielleicht man so mancher Profi dann am Ende der Saison, ne, dann sagt, okay, ich kann das Rad jetzt auch nicht mehr sehen. Ne, das wird für die dann vielleicht jetzt auch deswegen später erst eintreten und wird auch für die nächste Saison dann wahrscheinlich spannend.
Das wird eine Auswirkung haben, ja.
Ne, also das andererseits, wir wissen ja auch nicht, wie die nächste Saison aussehen wird. Ne? Also da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Dieser Dreck ist jetzt nicht morgen vorbei. Und ja.
Ich vermute mal, dass es mit einem Rennen in Europa losgehen wird.
Ich habe es. Sag mir noch mal bitte schnell. Ich gucke gerade mal Velo Race, der Blick ins Ungewisse. Das war die Folge vom 12.06. Da ist sozusagen die neue Saison nicht begonnen bisher.
Das war Ende Juli, als die mit der Sibiu-Tour begonnen hat.
Hm. Ja, ich glaube, wir haben am 12.07. kann das sein? Macht das Sinn? Das ist so 12.07. Also wir haben
jetzt ein bisschen später.
Bitte nochmal?
Bisschen später, glaube ich noch, also Ende Juli.
Okay, aber dann würde ich mal, ne, wer hat diesen Kalender designt, war der Folgenname. Deswegen passt das ja einigermaßen zumindest. Am 26., ja genau, am 12.07. Dann hatten wir am 6.08. die Folge der Restart. Was ich nicht glaube, dass wir jemals in so kurzer Zeit zwischen dem 6.08. und dem 3.11., also in rund 3 Monaten, haben wir Folge 315, Folge 333, 18 Folgen aufgenommen. Ja. In 3 Monaten. Das zeigt auch ein bisschen, was für einen Irrsinnsritt wir hier gemacht haben. War natürlich jetzt auch ein paar Folgen Velo Snack noch zum 3-4 dabei. Drei oder vier. Aber ansonsten will ich ja mal sagen, ne, danke dir und ne, danke an unsere Partner, die sich die Zeit genommen haben und das jetzt mit uns gemacht. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe schon die ganze Zeit angekündigt, ich mache nochmal was Besonderes. Dankeschön. Das habe ich heute noch nicht vorbereitet, das wird aber noch vorbereitet, wo wir dann mal ein paar auch namentlich danken. Ich hoffe, ihr hattet auch mit uns ein bisschen Spaß in diesen 3 Monaten Irrsinn. Überleg mal, von den 3 Monaten hatten wir 9. Ich meine, müssen ja 9 Wochen kommt. Naja, egal. Wollen wir jetzt nicht zu viel Zahlen hier uns selber auf die Wangen schreiben. Danke für den Irrsinn, den ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen sowohl mit der Velokultur in der rennfreien Zeit als auch jetzt in dieser sehr kompakten Zeit über die Runden helfen. Ich denke auch immer noch, dass vielleicht der ein oder andere sich ein bisschen besser gefühlt hat, wenn er nicht ganz in der Isolation oder in der Quarantäne oder sonst wie alleine da zu Hause sitzen musste, im Homeoffice vielleicht mal ein bisschen andere Stimmen noch gehört hat als nur die Kollegen in der Telefonkonferenz oder Zoom-Konferenz und dass ihr ein bisschen Freude daran hattet. Das klingt jetzt, als würden wir nicht mehr weitermachen. Nein, keine Sorge, beziehungsweise keine Angst oder keine Freude. Wir sind natürlich immer noch weiter. Gucken mal, wie wir jetzt die nächsten Wochen überbrücken oder Monate überbrücken, bis die Saison wieder losgeht. Aber uns werdet ihr nicht zu schnell los. Oder? Möhne?
Nee.
Nee. So, dann möchte ich diese Sendung mit etwas ganz, ganz Wichtigem ausdrücken. Nee, ich darf es ja noch nicht, ne? Sonst hätte ich einfach nochmal gesagt, dreimal Köller Love und gehabt euch wohl und bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.